Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.
Ein ganz herzliches Hallo im Jahr 2025 und einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future. Mein Name ist Frauke und mit mir zugeschaltet, wie immer, ist mein lieber Kollege Andreas. Andreas, bist du gut ins neue Jahr gestartet?
Ja, hallo Frauke. Alles bestens soweit, danke. Und ich würde sagen, tatsächlich schon ganz inspirierend ins neue Jahr gestartet. Ich war letzte Woche auf der DLD-Konferenz hier in München, bei der wir als PwC ja auch mit aktiv waren, unsere Sicht auf KI-Trends präsentiert haben und wirklich viele gute Diskussionen hatten mit Vertretern aus der Forschung, aus Startups, aus der Softwarebranche, auch aus der Industrie. Also viele verschiedene Perspektiven und das fand ich tatsächlich ganz schön, so als Start ins neue Jahr diese ganzen Impulse mal zu bekommen. Ja, und zudem hatte ich jetzt auch noch mal ein paar ganz schöne Skitage in den Alpen, also von daher super gestartet auf meiner Seite, würde ich mal sagen. Wie ist es bei dir, Frauke?
Ja, ähnlich. Hatte auch schöne Skitage in den Alpen. Und tatsächlich, finde ich, merkt man genau das Gleiche, was du auch gerade beschrieben hast, dass das Jahr wieder KI-intensiv gestartet ist. Ne? Also es sind einfach viele Themen, die unterwegs sind. Man liest es überall, man diskutiert es viel. Wir haben unsere globale CEO-Studie gelauncht, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Auch da sind ganz viele spannende Impulse drin. Ja, also es geht, glaube ich, ereignisreich weiter in diesem Jahr. Und ja, das letzte Jahr haben wir auch spannend abgeschlossen, finde ich. Ne? Wir hatten ja auch immer sehr gute Diskussionen in dem Podcast. Zuletzt war ja noch Tobias Kabul zu Gast von der BASF, der uns ja auch vor allem auf das Thema Integration von generative KI, Chatbots auch im Unternehmen, die Befähigung der Mitarbeitenden ein bisschen was berichtet hat. Das fand ich auch eine total interessante Perspektive. Da wird viel gemacht, ne? Und ja, ich glaube, so kann's weitergehen. Und wir haben uns jetzt überlegt, Andreas und ich gemeinsam, dass wir dieses Jahr mit einem Ritual starten, was wir schon mal hatten. Und zwar, dass wir wieder gewohnt mit spannenden Gästen weitermachen wollen. Aber die erste Folge, wir beide sprechen über spannende KI-Themen, Vorhersagen für 2025 aus der Welt von Data, AI und Analytics. Ja, das ist unser Start, Andreas, oder?
Ja, genau. Und PwC hat ja auch, wie schon in den letzten Jahren, für 2025 eine Vorhersage zu den globalen Top-Themen für KI publiziert, auf die wir an der Stelle auch nochmal verweisen möchten. Und ihr findet den Link dann in der Folgenbeschreibung. Schaut euch das gerne mal an. Darin haben wir eben auch Themen benannt, die im KI-Kontext dieses Jahr besonders relevant sind aus Business-Sicht. Ein paar der Themen werden wir sicherlich heute auch aufgreifen und diskutieren. Allerdings haben Frauke und ich auch nochmal jeder persönlich für sich nachgedacht, auf den Erfahrungen, die wir eben gemacht haben aus unseren Projekten, was wir auch gerade an Trends sehen und wollen heute nochmal ein bisschen individueller ein paar Themen diskutieren, unsere Sicht austauschen und ja, hoffentlich geben wir euch nochmal ein paar Impulse und freuen uns aber auch drauf, die dann mit euch weiter zu diskutieren im Anschluss, wenn ihr da was Interessantes dabei hattet. Und wir haben für uns mal die Top 5 Themen herauskristallisiert für KI in 2025 und starten einfach mal direkt rein, Frauke, oder? Thema Nummer 1.
Sehr gerne. Das erste Thema, was wir uns überlegt haben, ist das Thema Microsoft Copilot oder vielleicht, wenn man es ein bisschen breiter spannt, es gibt ja auch viele Unternehmen und mein Eindruck ist gerade auch im Schweizer Raum, die durchaus auch mit Google unterwegs sind, ne? Oder jetzt SAP Joule in der Zukunft, also Microsoft Copilot, also alle Copilots, die einem das tägliche Arbeiten sozusagen erleichtern sollen. Also alles, was wir als persönliche Produktivität letztlich benennen. Ich persönlich bin ja viel mit Unternehmen dazu im Austausch und wir haben, glaube ich, über Jahre immer viel über die nächsten AI-Use Cases, also AI wirklich breit zu verstehen, hier gesprochen. Und jetzt ist so ein ganz neues Feld wirklich dazu gekommen mit der persönlichen Produktivität, wo, glaube ich, auch viele erkannt haben, wo ein ganz großer Hebel auch letztlich drin liegt, auch für uns, ne? Letztlich als Berater, genauso wie wenn ich mit meinen Studierenden spreche, ist das genauso ein Thema. Und die Assistenten auch schon jetzt einfach in Softwarelösungen existieren. Das ist für mich ein Thema, was mir in vielen Bereichen begegnet in der Diskussion mit Unternehmen und das auch, glaube ich, 2025 weiterhin eine hohe Relevanz haben wird. Wir sehen, es sind viele AI-Enablement-Programme gestartet, ne? Und ich will einfach nur ein Thema nochmal referenzieren aus der CEO-Studie, die jetzt auch wirklich gerade rausgekommen ist von PwC, wo weiterhin 50% der CEO glauben, dass alle sozusagen das Thema generative KI, jetzt ohne eine spezifische Firma auch zu nennen, es ist allgemein abgefragt worden, tatsächlich im nächsten Jahr die Profitabilität erhöhen wird. Ne? Das sind 50% der CEO, die das glauben, fürs nächste Jahr. Also es ist was tatsächlich angekommen ist schon, ne? Und es bleibt auf einem stabil hohen Niveau. Und wenn was ankommen soll, muss es auch gemacht werden. Ja? Also es ist nicht irgendwie eine Perspektive, in den nächsten 3 Jahren wollen wir, sondern es muss tatsächlich auch schon eine Umsetzung sein und die technologische Voraussetzung muss da sein. Ne? Sonst kriegt man es ja auch nicht umgesetzt. Andreas, teilst du die Einschätzung? Siehst du das ähnlich?
Ja, da bin ich grundsätzlich schon bei dir, Frauke. Ich glaube, das Thema wird uns auch dieses Jahr weiter beschäftigen, ob jetzt der Microsoft Copilot oder wie von dir erwähnt auch die anderen vergleichbaren Produkte der großen Softwareanbieter. Und ich glaube, die werden ja zunehmend auch funktionsspezifischer, sodass sie eben nicht nur noch generelle Tasks übernehmen können, wie Übersetzungen, Meeting Minutes, E-Mails formulieren, sondern schon auch immer komplexere Recherchen und Analysen, weil sie eben auch auf immer mehr Datentöpfe und Systeme dann zugreifen können. Von daher, ja, ich glaube auch, das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Trotzdem sehe ich auch so ein bisschen noch die andere Seite der Medaille. Nicht alle Use Cases, über die wir sprechen, werden von den Co-Piloten dann auch erfüllt werden. Ich glaube, dass neben der Standardsoftware auch immer noch viele Use Cases einfach so spezifisch sind, so viel Spezialwissen brauchen, Business-Regeln, die reingegeben werden müssen, dass das einfach über Standardsoftware so nicht abbildbar ist, sondern immer noch irgendwo diese Customize-Komponente drin ist, wo man dann vielleicht auch eher in den Plattform-as-a-Service-Ansatz wieder zurückgeht, also über APIs die entsprechenden LLMs andockt, ein bisschen Logik selber wieder mit reingibt aus einer Entwicklungsperspektive. Also ich glaube, diese zwei Pfade, auf der einen Seite Standardsoftware, Copiloten, auf der anderen Custom-Entwicklung basierend auf Plattform-as-a-Service, dass uns die beiden Themen gleichermaßen weiter beschäftigen werden. Würdest du da mitgehen?
Ja, finde ich auch. Also wir machen ja auch aktuell einige AI-Enablement-Programme, die wir begleiten dürfen bei Unternehmen. Und was wir da so sehen, ist sozusagen, dass sich das, also es gibt diese beiden Endpunkte, ne, die du auch gerade genannt hast mit, ne, ich schalte mal halt irgendwas an und dann zeichnet mir eine KI was auf oder ich muss selbst entwickeln. Und ich glaube, dazwischen gibt es auch ganz viel Grau. Ne? Und was für mich total schön ist zu sehen, ist, dass sich das Grau immer viel mehr auch zum Endnutzer bewegt. Also sprich, es gibt dann so, ich nenne jetzt mal so Advanced Everyday AI Use Cases, die früher sozusagen niemals hätte jemand bauen können. Ja, jetzt aber mit ein bisschen Coaching, mit ein bisschen Befähigung geht da auch schon viel. Mhm. Das hat seine Grenzen, absolut, bin ich total bei dir, ne? Aber durch Automatisierungslösungen, durch ChatGPT, ne, klassischer, geht schon deutlich mehr. Und die Mitarbeitenden sind auch viel motivierter dazu, jetzt das irgendwie selbst mal auszuprobieren, weil sie das Gefühl haben, ich bekomme es auch hin. Ne? Es ist jetzt nicht, ich muss nicht den Programmcode schreiben am Ende und diese Übergabepunkte aber jetzt trotzdem immer noch zu identifizieren. Ne, wo muss ich denn jetzt eigentlich trotzdem wieder auf den Spezialisten zugehen? Und da bin ich völlig bei dir. Also sozusagen der Mensch, einerseits muss er im Prozess irgendwie mit drin sein, um da auch auf Themen drauf zu gucken und auch Input zu geben und gleichzeitig aber dann der am Ende, ne, es wird immer wieder große Use Cases geben, transformative KI-Cases, die einfach nicht mit Lösung Standardsoftware möglich sind. Dafür ist die Standardsoftware dann halt zu sehr Standard am Ende, ne?
Ja, aber es ist trotzdem ein interessanter Trend und da würde ich auch mitgehen. Ja, wir werden weiterhin auch 2025 von der Embedded AI und von der Custom AI sprechen, aber wahrscheinlich schiebt es sich so nach und nach dann doch immer weiter doch rüber zur Embedded AI.
Genau, also es sind spannende Themen, die uns da beschäftigen. Mich wird vor allem 2025, glaube ich, so, wenn man so ein bisschen von den Anbietern schaut, ist natürlich, glaube ich, ist ein offenes Geheimnis, ist Microsoft Copilot schon einfach sehr etabliert. Ich glaube, ich finde es spannend zu sehen im Laufe des Jahres auch, welcher Technologieanbieter da jetzt noch was rausbringt und welche Sachen da einfach sich auch noch mehr zu Standard entwickeln. Ich glaube, das wird, glaube ich, in dem Jahr auch noch passieren und uns vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung parat haben.
Ich bin gespannt.
Genau, das vielleicht mal so ein bisschen zu dem Thema. Andreas, welches Thema hast du denn noch mitgebracht?
Genau, gehen wir rein ins zweite Thema. Ich würde es mal nennen AI Reasoning, ja, so als die neueste Generation der Modelle und würde da tatsächlich gerne so ein bisschen technischer nochmal in die Entwicklung der LLMs reinschauen, weil da die letzten Monate doch viel passiert ist und ich das Gefühl habe, auch nochmal eine andere Richtung genommen hat. Also nicht nur noch linear irgendwie weiter der gleiche Trend, sondern schon nochmal ein Richtungswechsel. Und das würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen mit dir diskutieren, Frauke, wie du es auch siehst. Ja, und ich würde vorschlagen, wir machen das mal am Beispiel der OpenAI-Modelle, weil die vermutlich dank ChatGPT immer noch die bekanntesten sind. Ich glaube aber, der Trend, auf den wir gleich eingehen, der ist wahrscheinlich bei den anderen Modellanbietern genauso auch sichtbar. Ja. Aber wenn wir uns nochmal die OpenAI-Modelle anschauen, dann war es doch eigentlich so von Generation zu Generation die letzten Jahre, dass die Weiterentwicklung recht linear war, entlang von Anzahl der Trainingsparameter und Größe des Kontextfensters. Ja, das heißt, da wurde es immer größer, immer mächtiger. Und mit jedem Modell konnte man dann auf mehr Wissen zugreifen, noch umfangreichere Fragen stellen, noch mehr Informationen im Prompt auch mitgeben. Und mit dem O1-Modell, was jetzt letzten Herbst rauskam, habe ich das Gefühl, gab es dann doch nochmal einen fundamentaleren Change in der Art und Weise, wie das Modell auf die Frage eingeht, die analysiert, dann diese Argumentationskette aufbaut, um die Antwort zu erzeugen. Und das finde ich ganz spannend, ne? Weil damit nehmen wir nochmal eine etwas andere Richtung, weil im Endeffekt sagen wir nicht einfach noch mehr Daten rein, noch mehr Kontext rein, sondern Modell, nimm dir doch mal ein bisschen mehr Zeit, noch mal ein bisschen besser über die Frage nachzudenken und vielleicht nicht den ersten Schuss direkt rauszuhauen, sondern ja, denk mal ein bisschen drüber nach, schrittweise, hinterfrag dich immer wieder selber und verbessere deine Antwort Schritt für Schritt, bis sie dann auf einem Level ist, wo wir dann in akzeptabler Zeit eine hochqualitative und verlässliche Antwort bekommen. Ja, und dementsprechend, wenn man sich mal anschaut, die Vergleichstests unter den Modellen, schneidet O1 da in den meisten deutlich besser ab als jetzt der Vorgänger, ja, GPT-4o. Das heißt, insbesondere bei wissenschaftlichen Aufgaben, mathematisches Rechnen war ja immer eine Schwäche von einem Large Language Model. Ja, dafür wurde es bisher einfach nicht trainiert. Oder auch Programmieren, da schneidet es jetzt deutlich besser ab. Ist aber nicht für alle Anwendungsfälle dann auch wieder besser geeignet. Ja, weil es ist jetzt natürlich langsamer, es nimmt sich mehr Zeit, um, wie gesagt, schrittweise über das Problem nachzudenken. Das heißt, wenn ich jetzt eine sehr einfache Textverarbeitung habe, keine logische Aufgabe, sondern ich möchte einfach einen Text umformulieren, übersetzen, brauche ich wahrscheinlich nicht auf O1. Das konnte ich auch mit einem GPT-4-Modell schon sehr gut tun. Also ich glaube, das zeigt auch nochmal, ja, wir haben wieder eine neue Generation der Modelle mit einem etwas anderen Ansatz und trotzdem gibt es nicht das One-and-Only-Model, das dann alles perfekt kann, sondern auch in 2025, glaube ich, werden wir immer wieder hinterfragen müssen, was brauchen wir eigentlich für den jeweiligen Anwendungsfall und welches ist jetzt wirklich das beste Modell, mal ganz unabhängig von dem Modellanbieter, ja, sondern welche Art von Modell ist denn hier am besten geeignet unter den Rahmenbedingungen des Use Cases. Würdest du da mitgehen, Frauke, oder wie ist deine Einschätzung?
Sehe ich auch so, finde ich auch tatsächlich eine interessante Entwicklung, weil am Ende muss man ja auch einfach sagen, ist ja auch die Information, jetzt die öffentlich verfügbare Information, die man in so Modelle reingeben kann und trainieren kann, endlich. Ja? Also es ist dann irgendwie alles drin und die eine Variante ist dann entweder ich nehme spezialisierte Large Language Modelle, hatten wir glaube ich auch schon mal im Podcast besprochen, wie in der HW beispielsweise, die dann auf juristischen oder legalen Texten trainiert worden ist, es einfach so nicht öffentlich verfügbar ist. Gibt es ja auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, ne, wenn man spezialisierte Large Language Modelle hat. Das ist so die eine Weg. Oder um eben besser zu werden, das ist genau das, was du jetzt eigentlich gesagt hast, Andreas, ne? Ist es dann einfach, dass man bessere Antworten gibt und irgendwie dann auch nochmal anders über eine Frage nachdenkt. Und ich fand es auch eine rasante Entwicklung, auch total spannend, ne? Die Frage, die ja dann immer wieder aufkommt, wann ist die KI schlauer als der Mensch? Und ne, da gibt es ja die Benchmarks, gehört, glaube ich, noch mehr als der Benchmark dazu. Ich glaube, da ist die KI schon schlauer, ne? Also die Tests. Die sind durch, das Thema, ne? Sind dann irgendwie andere Maße, die es dann vielleicht braucht am Ende, die, glaube ich, auch gar nicht so einfach zu finden sind, um die Intelligenz von Menschen ganzheitlich zu messen. Das ist auch, glaube ich, so nicht definiert, ne? Also Intelligenz als solches, was es dann den Vergleich auch wieder schwierig macht, wenn man an Benchmark denkt. Aber was ich super interessant fand, es gibt Webseiten, und ich will jetzt gar keine rausgreifen, die KI-Modelle vergleichen. Und zwar so, dass du eine Frage stellst, ja, und dann sagen die dir, arbeiten die kurz und sagen, okay, welches Large Language Modell hat denn jetzt die bessere sozusagen Antwort gegeben für die Frage genau, die du hattest oder für die Aufgaben. Muss ja halt nicht nur eine Frage sein, sondern auch eine Aufgabe, kann es genauso sein. Das geht natürlich jetzt nicht mit total komplexen Sachen, aber ich finde es so ganz interessant, um mal so ein bisschen rumzuspielen, ne? Da gibt es dann durchaus, ne, so ein bisschen in die Richtung, die du jetzt auch gerade gesagt hast, braucht es jetzt immer das komplexeste Modell oder reicht halt vielleicht auch ein einfaches oder wo sind vielleicht auch andere ganz besser, ne? Was können die vielleicht ganz gut, ne? Das ist dann natürlich eher so ein bisschen Spielerei am Ende, aber gibt dann trotzdem so ein bisschen den Impuls, ne? Es gibt da doch die große, weite Welt und nicht nur eins am Ende.
Absolut, ja. Und ich glaube, auch in 2025 werden wir dieses Wettrennen der verschiedenen Modellanbieter, ja, OpenAI schon genannt, dabei jetzt auch Gemini, Mistral, Anthropic, Llama und wie sie alle heißen. Ich glaube, das Wettrennen dort wird weitergehen. Es wird immer komplexer natürlich für den Anwender, dann noch die Übersicht zu behalten und zu überlegen, welches Modell passt jetzt wo am besten. Und von daher, glaube ich, werden solche Services sicherlich immer beliebter, wo ich dann eben auch einfach mal fragen kann, hey, welches Modell glaubst du denn, liebes Modell, ist für den Anwendungsfall das Beste und wie performen sie? Ne? Und ich glaube, apropos andere Gen-AI-Modelle und Anbieter, ich würde ganz gerne Nvidia auch nochmal erwähnen an der Stelle, weil die schlagen jetzt gerade nochmal eine ganz andere Richtung ein. Bisher, alles, was wir besprochen haben, ist ja Large Language Models und ich finde es super spannend, was Nvidia da gerade pusht mit den Modellen, die eben die reale Welt auch irgendwo dann simulieren sollen, mit 3D-Modellen, die reingehen, mit Videos, die reingehen, ins Antrainieren und dann stark Reinforcement Learning aus Anwendung in der echten Welt. So dass man dann, Nvidia nennt es dann Physical AI Models, also wirklich ein Abbild der physischen Welt auf einmal kreiert und damit nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, Dinge zu simulieren oder zu planen. Gerade wenn ich jetzt an industrielle Unternehmen denke, die zum Beispiel dann eine neue Fabrik, eine neue Lagerhalle designen und haben die 3D-Modelle mit reingefüttert, haben Erfahrungen aus der Vergangenheit mit angelernt und können auf einmal dann die KI-Modelle fragen, hey, wie sieht denn mein Factory Layout aus? Wie kann ich das optimieren? Ja, wie sollte ich Arbeitsabläufe ideal gestalten? Und das dann auch wieder direkt weiterzugeben und zu sagen, wie konfiguriere ich denn jetzt den Roboter oder das autonome Flurfahrzeug und. Ja, also ich glaube, da eröffnet sich nochmal eine ganz andere Welt. Und Nvidia nennt es ja auch interessanterweise World Foundational Models. Ja, und ich glaube, die wenigsten Unternehmen sind wirklich schon da, dass sie jetzt für sich begriffen haben, was man da in Zukunft dann alles mitmachen kann. Ich glaube, das wird uns 2025 nochmal beschäftigen, das wirklich zu begreifen und auch in ersten Piloten dann anzuwenden.
Also das finde ich auch sehr beeindruckend. Es ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, nicht abwegig, dass das funktioniert. Ne? Also es ist verrückt ein Stück weit, aber dass das irgendwann funktionieren kann, ich glaube da schon dran. Ne? Also sozusagen, dass das eine realistische Vorstellung ist. So erste Impulse sozusagen fand das schon den Punkt. Es war, glaube ich, letztes Jahr im Dezember, als OpenAI sozusagen auch nochmal gezeigt hat, so die neue Version, dass ich sozusagen mit meinem Handy eine Aufnahme machen kann und dann, ne, ich glaube, das haben sie damals mit dem Video zum Kaffeekochen gemacht, das hat noch nicht total toll funktioniert, ne, aber sozusagen dann halt direkt mit einer Aufnahme sozusagen deine Anleitung bekommen hat, was du jetzt machen musst, ne, einfach nur über eine Aufnahme des Handys hat es erkannt, einerseits, wo bist du gerade, was ist das Setting gerade, klar musst du sagen, was du machen willst, aber so diese Interaktion zwischen Text und Realität, ne, die du ja jetzt auch nochmal auf eine andere Ebene gehoben hast, Richtung Unternehmen, 3D und so weiter, ne, fand ich damals schon irgendwie sehr spooky auch ein Stück weit, weil wenn man sich dann immer wieder so zurückdenkt, vor ein paar Jahrzehnten kann man ja fast sagen, wo es dann diese Science-Fiction-Filme gab und man sozusagen immer diesen Agenten hatte, der dann irgendwie mit Video und mit einem gesprochen hat, ne, ist das eigentlich die Umsetzung davon, ne?
Absolut.
Und gleichzeitig, ne, und wenn du jetzt auch darüber nachdenkst, du kannst einfach so ein Programm dann auf deinem Bildschirmrechner mitlaufen lassen, ja, und es erkennt, was du tust. Du kannst einfach nur mit dem sprechen und es wird dann direkt umgesetzt. Das ist ja die Fortführung davon, auch noch ein Stück weit. Geht ja in die gleiche Richtung. Also diese Erkennung oder dieser Zusammenhang zwischen Video, dann bei dir 3D, aber auch Textsprache, das ist schon beeindruckend.
Ja, also da bin ich sehr gespannt, was noch alles kommt. Und ich glaube, die Challenge wirklich für die Unternehmen ist es, da am Zahn der Zeit immer wieder zu bleiben, immer wieder zu sehen, was passiert da an der Innovationsfront. Und dann aber wieder das aufs eigene Unternehmen zu beziehen und auch irgendwo den Realitätscheck zu machen. Ja, also was sind wirklich Dinge, die müssen wir jetzt ausprobieren, da müssen wir dranbleiben. Und was sind Dinge, die betrachten wir erstmal noch von der Seitenlinie und warten, bis es vielleicht ein bisschen ausgereifter noch ist und wir richtig verstanden haben, wo es dann auch Sinn macht anzuwenden, bevor man jetzt in große Ziele rein investiert. Ich glaube, das wird strategisch gesehen die Challenge für viele der hiesigen Unternehmen sein. Ja, dann lass uns doch mal weitergehen ins dritte Thema für heute. Frauke, welches ist das?
Ja, du hast eigentlich eine perfekte Überleitung gemacht. Wenn man sozusagen aus einer europäischen Perspektive drauf guckt, ist es ein zumindest sehr kontrovers diskutiertes Thema, das Thema Explainable AI oder natürlich auch eng verbunden mit dem Thema Trust in AI oder eben auch EU AI Act. Der ist ja jetzt beschlossen. Ich glaube, das letzte Mal, als wir diese Folge gemacht haben mit den Predictions, haben wir dazu auch schon diskutiert, dass es ein wichtiges Thema ist. Wir hatten ja auch schon einen Podcast dazu, der das auch nochmal technisch auch tiefer gelegt hat, was es da mittlerweile auch für Produkte gibt, wirklich auch Lösungen zu zertifizieren nach gewissen regulatorischen Vorgaben. Und ja, ich glaube, der EU AI Act ist jetzt so eine ein zentrales Fundament eigentlich für die KI-Entwicklung in Europa. Das kann man jetzt gut, nicht so gut finden, wie auch immer. Die Diskussionen sind da ja, ja gehen in alle Richtungen. Ich glaube, einerseits erfährt es viel Unterstützung, ne, hinsichtlich des Datenschutzes, hinsichtlich auch des Schutzes, ne, der einzelnen Person, ne. Aber natürlich ist die Sorge, ne, und das, glaube ich, diskutierst du genauso wie ich auch immer mit vielen Unternehmen, die Sorge, dass wir, gerade die großen Unternehmen, beschäftigt das natürlich auch sehr stark, dass wir dann deutlich wieder langsamer sind als alle anderen. Ne? Und das sieht man ja auch in Form von Investments, in Form von Entwicklung von Modellen, sieht man, dass das, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die nicht mehr rückgängig zu machen ist an der Stelle. Ich glaube, der Zug ist ein Stück weit abgefahren, war der wahrscheinlich schon vor einigen Jahren. Aber zumindest haben wir jetzt den EU AI Act, der ist da, er ist auch beschrieben, ja, also es geht vor allem ja um diese Hochrisikokategorie, ne, wo es dann wirklich, wo es auch klare Vorgaben gibt, um nachvollziehbare und transparente, überprüfbare Entscheidungen am letztlich zu treffen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, ne, mit welcher Form von Daten. Vor allem, ne, wenn man jetzt in den Bereich Gesundheitsvorsorge geht, aber auch Strafverfolgung. Recruiting ist aber auch ein Thema, also wirklich, wo es um Personendaten geht am Ende und wo sensible Informationen verarbeitet wird, die einfach einem auch zum Nachteil werden kann, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt. Ne, am Ende, das ist sozusagen, wenn die Information vorliegt und verarbeitet wird, kann damit auch unglückliche Sachen einfach geschehen. Ne? Und das ist, glaube ich, da gibt es jetzt eine Transparenzpflicht, die ist einfach da und die auch Unternehmen jetzt einfach mit aufgreifen müssen. Ja? Das ist glaube ich, jetzt das, was uns 2025, aber auch die Jahre darüber hinaus, glaube ich, definitiv beschäftigen wird. Und damit, um das jetzt Thema auch noch mal ein bisschen breiter zu spannen, auch Richtung, ne, wir haben eben viel über Methoden auch gesprochen, also über Large Language Modelle, wird auch natürlich das Thema Explainable AI ein Thema sein, ne, wenn ich Modelle, Algorithmen einsetze, wie mache ich die erklärbar? Ja, ich habe da immer so zwei Herzen, da wird mich deine Meinung gleich auch mal interessieren, Andreas, die da so in meiner Brust schlagen. Ich finde, Explainable AI Methoden funktionieren zum Teil. Lime, Shapely, ne? So Sachen, so funktionieren schon ganz okay. Ja. Wenn ich aber in Unternehmen gehe, habe ich häufig den Eindruck, dass Explainable AI dann aber irgendwie so erklärbar sein soll, dass wir vielleicht auch die Qualität gar nicht mehr erzeugen sollen. Also ich überspitze das jetzt ein bisschen. Dann bin ich am Ende bei einer linearen Regression, die kann ich irgendwie erklären, die versteht jeder. Und die ist erklärbar, aber ich habe keine Performance, ne, keine Qualität am Ende und kriege auch das nicht, was bei rauskommen soll, auch am Ende oder rauskommen könnte, da auch dabei raus. Ja, deshalb zwei Herzen. Ja, wie siehst du da die Entwicklung? Was triffst du so ein Unternehmen vor?
Ja, ich glaube, du hast es ganz schön gesagt. Ja, und ich glaube, die Regulatorik, die hat da jetzt nochmal mehr Zug reingebracht. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Anwendungsfälle in Unternehmen, die jetzt, wenn man nur auf den EU AI Act schaut, jetzt gar nicht betroffen sind. Ja, das sind keine Hochrisikosysteme oder ähnliches. Nichtsdestotrotz brauche ich dort Explainable AI, um die Akzeptanz zu steigern bei den Nutzern. Und da ist es vielleicht auch irgendwo eine Frage des Reifegrades. Ja, also wo stehe ich mit den Mitarbeitern auf dieser Transformation hin zu einem KI-unterstützten Unternehmen? Bin ich schon ein bisschen weiter auf der Reise, dann muss ich vielleicht nicht mehr alles so erklären und brauche vielleicht dann, wie du es so schön gesagt hast, nicht nur noch die lineare Regression, sondern kann einen Schritt weitergehen, auch wenn ich dann nicht mehr alles nachvollziehen kann. Aber ich habe ein gewisses Grundverständnis, wie Dinge funktionieren. Auch mein Vertrauenslevel ist grundsätzlich schon mal ein bisschen höher. Während wenn ich gerade erst anfange, ja, dann muss ich vielleicht tatsächlich erstmal mit sehr, sehr simplen Modellen arbeiten, auch wenn die mir jetzt noch nicht die volle Genauigkeit der Predictions dann geben. Vielleicht auch in der Auswahl der Anwendungsfälle mir eben die rauspicken, wo ich erstmal ein bisschen mehr Risiken eingehen kann. Also ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort, sondern da müssen die Unternehmen für sich sehr genau herausfinden, wo stehe ich denn auf der Befähigung, auf dieser Reise der Befähigung meiner Mitarbeiter? Was kann ich denen schon zumuten? Und ja, vielleicht bin ich auch einfach noch nicht ready for the most sophisticated models, wenn ich das mal so sagen darf. Ja,
ja, ist vielleicht so, ne? Das ist, da hast du, also das Reifegrad ist so ein Thema, das unterscheidet sich tatsächlich sehr stark, ne? Was man dann auch irgendwie umsetzen kann. Und wenn ich jetzt so ein bisschen an, also ich meine, Explainable AI mal so beschäftigt uns ja auch schon seit Jahren. Mhm. Ne? Für mich ist die Frage so ein bisschen auch so Richtung 2025, wir sind ja bei Prediction, verändert, also wird der EU-AI-Act dann sozusagen da jetzt nochmal eine signifikante Veränderung hervorbringen, weil du hast ja gesagt, es geht eigentlich erstmal um die Hochrisikosysteme, also eigentlich sozusagen ist ein kleiner Teil, der betroffen ist im ersten Schritt mal, ne? Aber führt es jetzt dazu, dass so eine Art Push-Effekt stattfindet und man sich auch die anderen Sachen halt anguckt und auch da nochmal stärker auf die Prinzipien sozusagen, wie Explainable AI ist ja nur ein Prinzip, ne? Aber sozusagen drauf guckt und das so ein nicht vom nice to have zu must have wird. Ja, das wird, glaube ich, nochmal spannend zu sehen sein, wie stark der Push-Faktor von dem EU-AI ist, was man wahrscheinlich jetzt auch noch gar nicht so richtig sagen kann. Aber vielleicht hängt es wirklich von der Reife ab, wie du gesagt hast, ne?
Ja, und ich hoffe tatsächlich auch, dass das Thema jetzt nicht nur auf die Anwendungsfälle dann bezogen ist, die jetzt eben dann Hochrisikosystem oder ähnliches dann definiert sind nach EU-AI-Act, sondern auf alle bezogen. Wir haben es ja in der Folge mit Jan Zawadzki auch mal besprochen. Es ist eigentlich zu spät, wenn ich in der Anwendung des Anwendungsfalls dann merke, ich habe entweder die Akzeptanz nicht oder hier kommen Ergebnisse raus, die einfach falsch sind. Ich muss jetzt nochmal zurück und das besser verstehen, sondern ich muss eigentlich standardmäßig bei jedem KI-Anwendungsfall ein gewisses Framework mitbringen und das ist vielleicht gar nicht immer die volle Erklärbarkeit des Algorithmus, aber zumindest ein paar Basisthemen, das heißt gute Dokumentation, saubere Versionierung, nicht nur des Algorithmus, sondern auch der Daten, auf denen die trainiert sind und so weiter. Also diese ganzen Good Practices rund um das Trainieren von KI, ich hoffe, dass das jetzt wirklich Standard dieses Jahr dann auch wird für alle KI-Anwendungsfälle. Das hilft mir dann bei denen, wo ich einen regulatorischen Impact habe, hilft mir bei denen, wo ich ein Akzeptanzthema habe, hilft mir aber auch einfach bei denen, wo ich Qualität sicherstellen muss. Also ich glaube, es hilft am Ende bei allen Anwendungsfällen. Ja, und das sollte einfach Standard werden.
Dein Wort in Gottes Ohren. Schauen wir mal, was passiert. Bleibt auf jeden Fall also ein Thema definitiv, was uns bewegen wird. Genauso, glaube ich, wie das nächste Thema. Und ich kenne es ja schon, es ist super spannend. Andreas, was ist dein nächstes Thema?
Ja, unser Thema Nummer 4, KI-Agenten. Ja, und ich glaube, das wundert jetzt keinen, dass das Thema auf der Liste steht für 2025. Weil ich glaube, wenn man auf Konferenzen ist oder auf Social Media schaut, ich glaube, jeder KI-Experte hat das Thema jetzt schon mal benannt und erklärt die letzten Wochen. Und trotzdem möchte ich jetzt auch nochmal mit dir, Frauke, hier im Podcast drüber sprechen. Worum geht's bei dem ganzen Thema? Ja, also wir haben ja bisher KI-Systeme, insbesondere wenn wir jetzt über Generative AI sprechen, Systeme gehabt, die können mir zuhören sozusagen. Ja, ich stelle eine Frage, das System versteht die, gibt eine Antwort. Ich muss die Aktion aber dann am Ende selber ausführen. Ja, und wir gehen jetzt einen Schritt weiter mit den Agenten. Das heißt, die KI kann tatsächlich die Aufgaben dann auch selbstständig ausführen. Und das ist dann tatsächlich der Gamechanger, wenn man so sagen darf, für viele Prozesse im Unternehmen, weil es einfach ein geschlossener Loop ist und ich einen kompletten Prozess durchautomatisieren kann. Ja, und das wird jetzt nicht für jeden Use Case so funktionieren, aber ich glaube, in vielen Geschäftsprozessen, die eben hochstandardisiert sind, sehr häufig wiederkommen, wo ich dann eben auch einen hohen Effizienzgewinn habe, wird das wirklich nochmal der Gamechanger, weil ich jetzt eben hingehe und den Menschen, wenn ich denn möchte, komplett aus dem Loop nehme, im ersten Schritt aber den Menschen als Beobachter im Prozess nur noch habe und nicht mehr als ausführende Person. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen Einkaufsprozess, da bekomme ich vom Lieferanten unstrukturierte Daten geschickt. Das kann sein, eine Anpassung von einem Auftrag, der Lieferant hat mir neue Konditionen geschickt. Jetzt kann die KI natürlich dieses Dokument sich anschauen, kann das klassifizieren, kann verstehen, was ist denn der Geschäftsprozess im Hintergrund, also was muss ich im ERP denn tun. Und kann das dann aber auch tun. Ja, also über die entsprechenden Schnittstellen geht die KI jetzt selbst ins ERP rein, passt die entsprechenden Felder an, schaut nochmal, passt alles zusammen, ist das konsistent, schickt dann vielleicht nochmal eine Auftragsänderung selbstständig zurück an den Lieferanten und als Mensch kann ich das noch beobachten zum gewissen Grad. Und wenn ich dann sage, ich vertraue dem System jetzt ausreichend, kann ich auch komplett da rausgehen. Und das ist tatsächlich was, was wir auch heute schon in Piloten haben bei einzelnen Anwendungsfällen, aber eben nie komplett durch KI, sondern es war immer eine Kombination aus KI und Robotic Process Automation, würde ich es jetzt mal nennen, wo wir viele Regeln noch händisch definiert haben und im Endeffekt dieses fehlende Stück, was wir noch hatten, selbst gebaut haben. Und jetzt kann das die KI dann auch out of the box. Das heißt, ich spare mir ganz viel von diesem Implementierungsaufwand auf den einzelnen Use Cases, weil die KI die Schnittstellen schon kennt. Ja, da sind wir wieder beim Thema Embedded AI und eben auch weiß, wie laufen denn diese Prozesse ab? Also welche Regeln sind zu beachten? Welchen Schritt muss ich in welcher Reihenfolge durchführen? Und da sind wir dann auch wieder beim Thema, habe ich dann irgendwie das eine Modell, was alles kann, oder habe ich dann doch wieder spezialisierte Agenten? Und ich glaube, die Geschäftsprozesse sind so speziell, da wird es nicht das eine Standardmodell out of the box geben, sondern wir werden im Prinzip in den einzelnen Prozessen spezialisierte Agenten haben, die eben dann genau den Prozess verstehen, also wissen, welche Inputs müssen rein, was kommt dabei raus, welche Regeln sind zu beachten, in welcher Reihenfolge muss ich das ausführen. Und die werden dann im Hintergrund auch wieder verschiedene LLMs ansprechen, die eben benötigt sind an dem entsprechenden Task. Ja? Das heißt, am Ende werden wir wahrscheinlich eine ganze Reihe von Agenten haben und Modellen, die es dann wieder zu orchestrieren gilt. Und vielleicht haben wir dann auch den einen Master-Agenten, der die anderen Agenten dann für uns koordiniert, weil es ist sicherlich auch nicht im Sinne des Nutzers, dann selbstständig die ganzen Agenten immer anzusprechen, sondern eigentlich ist ja der Wunsch, dass ich den einen KI-Assistenten habe, den ich ansprechen kann und sagen kann, hey, ich habe folgendes Thema, bitte führ das aus. Und der Agent weiß dann selbst, welche Aufgaben im Hintergrund zu tun sind und orchestriert die ganzen Agenten für uns. Ja, das ist so ein bisschen das Zielbild, auf das wir hinsteuern. Kurzfristig, glaube ich, geht es jetzt erstmal darum, diese ganzen spezialisierten Agenten erstmal zu trainieren. Ne?
Ich finde das Thema ist total spannend, ne? Weil das ist genau, glaube ich, das, wie du es gesagt hast, das ist, glaube ich, so einer der Gamechanger im Sinne von autonomes Arbeiten im Ende von KI. Ne? Also das ist sozusagen, da wird dann automatisch was ausgeführt. Ne? Was mich da immer bei dem Thema besonders bewegt, ist vor allem das Thema der Technologieanbieter, ne? Weil du hast gerade schon gesagt, es geht dann vor allem auch viel um transaktionale Daten, um Umsetzung. Und jetzt nennen wir mal an Microsoft ERP, wir haben SAP, wir haben Oracle, nehmen wir mal die großen, ja, so ein bisschen, wo man vielleicht überlegen kann, wer hat jetzt diese Daten überhaupt verfügbar, ne? Und wie werden wir dann die KI-Agenten dann sozusagen integrieren am Ende? Welche Large-Language-Modelle benutzen wir da sozusagen? Wie funktioniert dann auch perspektivisch die Integration von vielleicht Microsoft Copilot zur SAP? Die haben ja da auch ein großes Announcement zu gemacht, ne? Weil du, genau wie du sagst, es wird im Frontend, wäre es total komisch, wenn man mehrere Einstiegsstellen hat, ne, wo man jetzt mit seinem Chatbot irgendwie chatten kann. Ne? Ich finde, das merkt man ja heutzutage schon. Ist ja kein Geheimnis. Wir haben Copilot in Outlook, ja. Und dann sozusagen, was mich an dem Feature immer stört, ist, dass, wenn schon Text drinsteht, dass er mir die neue E-Mail nicht generieren kann. Das heißt, ich mache nochmal einen Absprung in Chat-PWC. Total nervig, ne? Also ich muss dann irgendwie beides wieder kombinieren. Und das ist ja sozusagen die Zukunftsversion sozusagen im Frontend. Im Backend, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Die KI-Agenten, die dann alles sozusagen auch automatisch ausführen, am Ende auf den transaktionalen Daten. Wer wird das am Ende sozusagen da auch nochmal stärker rauskommen? Ne? Was passiert mit SAP und Joule? Ne? Ist, glaube ich, die große Fragestellung, vor allem für viele deutsche Unternehmen an der Stelle. Ne? Gibt es da schon die Agenten, die das alles können, die wir noch nicht gesehen haben? Ne? Finde ich für 2025, ich bin mir sicher, dass da irgendwas passiert jetzt 2025, ja, also wo wir auch Announcements hören werden, ne? Wo es einfach in den Bereich reingeht. Wie die ganz genau aussehen, habe ich noch kein Gefühl für.
Ja, und ich glaube, ja, wir werden die ersten Schritte in 2025 sehen. Die volle Konsequenz werden wir aber erst dann in ein paar Jahren sehen. Und vielleicht da nochmal zwei interessante, auch ein bisschen provokante Aussagen aus der Softwarebranche. Aber ich glaube, das zeigt mal so ein bisschen, wohin da die Branche jetzt auch schon denkt als nächsten Schritt dann. Zum einen hat ja Satya Nadella gesagt, Software as a Service ist im Prinzip vorbei. Ja, das Thema ist tot. Das wird komplett durch die KI-Agenten erledigt. Und was er damit meint, ist, KI-Agenten sind eben nicht nur noch mein Frontend als Nutzer, mit dem ich interagiere, sondern übernehmen auch immer mehr Aufgaben im Backend, weil sie eben die Intelligenz haben. Das heißt, die kennen die Business-Regeln, die kennen die Geschäftslogik und können im Prinzip selbstständig direkt auf den Datenbanken agieren. Wenn man das mal wirklich durchdenkt, ja, dann kann man sagen, im Prinzip die ganzen Enterprise-Software-Systeme, die wir so kennen, wo ja die Business-Logik arbeitet auf den Datenbanken, die dahinter liegen, die kannst du komplett rausnehmen und da sitzt in Zukunft die KI. Ich glaube, so nah an dem Szenario sind wir noch nicht dran. Aber wenn man es mal wirklich konsequent zu Ende denkt, ja, könnte durchaus passieren. Ja, und ich glaube, das ist natürlich eine riesen Herausforderung oder ein gewisses Risiko, ja, für die Anbieter von Standard-Enterprise-Software, die jetzt eben schon alle dran arbeiten. Deswegen bin ich bei dir, Frog. Wir werden da einige Announcements sehen, ja, die dran arbeiten, ihre Business-Logiken, die sie über Jahre hinweg aufgebaut haben in ihren Applikationen, das jetzt in das KI-Level reinzuheben, um eben sicherzustellen, dass sie da auch noch eine Rolle spielen in Zukunft. Ja. Und vielleicht nochmal eine zweite Aussage an der Stelle von Jensen Huang von NVIDIA, der gesagt hat, die IT-Abteilung ist in Zukunft die HR-Abteilung für KI-Agenten. Ja, auch das jetzt natürlich ein bisschen provokant und ich glaube nicht, dass es so schnell gehen wird, dass wir im Prinzip keine Mitarbeiter mehr managen, sondern nur noch KI-Agenten. Aber rein vom Trend her Ja, wenn wir dann wirklich dahin übergehen, dass die KI-Agenten den Geschäftsprozess ausführen und der Mensch dann nur noch überwacht, ja, muss man sich tatsächlich die Frage stellen, in gewissen Geschäftsprozessen, die hochautomatisiert sind, welche Rolle spielt der Mensch dann noch und wie viele Menschen versus wie viele KI-Agenten haben wir dann noch im Einsatz? Ja? Auch da glaube ich nicht, dass das jetzt ein kurzfristiges Szenario ist, aber von der Tendenz her durchaus etwas, über das natürlich jetzt viele Unternehmen nachdenken. Ja?
Ist spannend, ne? Und ist natürlich sozusagen, wie du schon sagst, ist weit gesprungen, ne? Wie auch mit vielen anderen Themen. Aber trotzdem bleibt es immer so dabei, so für mich im täglichen Erleben, passiert viel mehr, als wir vorher immer gesehen haben, ne? Im Bereich KI und auch konkreter Umsetzung. Das heißt sozusagen, auch wenn wir jetzt mal weit springen in den Predictions, habe ich immer den Eindruck, es ist weniger Zukunftsvision, als es früher immer mal war. Ne? Also es ist irgendwie schon greifbarer und fassbarer, auch tatsächlich, weil es schon so erste Umsetzungsschritte gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich zumindest so spüre. Ne?
Ja, also schauen wir auch da mal, wo die Reise in 2025 hingeht, aber definitiv ein Thema, was alle auf dem Radar haben sollten. Ich glaube, die meisten haben es schon, aber was jetzt eben auch konkretisiert werden muss über die passenden Anwendungsfälle, die Piloten, um eben dann selbst zu lernen, wie das Thema wirklich funktioniert, was geht noch nicht. Also das wird sicherlich spannend dieses Jahr. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum fünften und letzten Thema dann für heute. Frauke, welches ist es?
Ja, ich glaube, das fünfte Thema, das fasst so ein bisschen alle Sachen oder berührt es zumindest. Ne? Also wir haben gesprochen von quasi den Themen Co-Pilots, ne? Also irgendwie auch ein Stück weit Enablement. Dann haben wir über das ganze Thema die Large Language Modelle gesprochen, die wirklich auch sich weiterentwickelt haben. Es ging um das Thema Explainable AI oder auch Trust, ne, also Governance von KI und jetzt zum Schluss die Agenten. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenbricht und mal so ein bisschen auf so einen Anwendungsfall projiziert, bin ich eigentlich bei dem Thema Hyperautomation mit KI und kann da sagen, naja, was ich jetzt so aktuell beobachte ist, und ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass sich Unternehmen jetzt wirklich ein Stück weit weiterentwickeln, was das ganze Thema Automatisierung angeht. Ich lasse das jetzt bewusst mal breit stehen. Das heißt, durch die ganzen vielen Befähigungsprogramme, die es gibt, geht man jetzt den Schritt weiter. Also man bleibt nicht mehr bei RPA stehen, sowas, was jetzt so ein Bot bauen konnte und was jeder Mensch kann, sondern man verbindet es eben mit Large Language Models. Und zwar genau da, wo sie auch, ne, wirklich sehr, sehr gut funktionieren, bei Texten, Dokumenten, Kommunikation. Ne? Das ist, glaube ich, so das Thema, was da reinkommt. Man realisiert aber auch, aha, wenn ich jetzt Prozesse automatisieren will und genauso wie du sagst, ne, bin ich dann einfach echt auch dabei, dass ich das ganze Thema breiter denken muss. Ich muss sozusagen, was ich auch viel in dem Zusammenhang mit Hyperautomation jetzt mit KI sehe, ist, wir haben eine gewisse Form von Governance, die ich brauche. Ja? Ich merke, ich baue sozusagen einen Bot plötzlich selber. Ja? Wo ist jetzt der Absprungpunkt, wo ich sage, das Large Language Model kann das doch gut, ich kann das selbst machen, oder ich brauche jemand, der mich da unterstützt, und ist das überhaupt alles okay hier, was ich mache? Also wo sind die Responsible AI-Themen? Ne? Wo ist meine Checkliste an der Stelle, was ich machen muss? Und last but not least, ne, Hyperautomation, je nachdem, wie ich es spinnen will, ist so ein bisschen Vorstufe von den Agenten. Ne? Wenn ich jetzt im Klassisch denke, und das ist das, was ich aktuell schon sehe und was aber, glaube ich, 2025 gerade in den ganzen Shared Service Centern, Global Delivery Center, man mag sie nennen, wie sie will, glaube ich, viel zum Einsatz kommen wird, ist, wir gehen den nächsten Schritt da. Wir nutzen KI da sozusagen, um einerseits, ne, die Dokumenten, da sind viele Dokumente, viele Tasks wirklich zu automatisieren. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, verbinde ich das dann noch mit RPA-Lösungen, Power-Automate-Lösungen, Workflow-Automatisierung etc., die eher klassischer sind? Oder gehe ich da schon den Weg, den du vorher, ne, als Trend diskutiert hast, zur Agentisierung, also dass ich wirklich einen KI-Agenten einsetze? Wir haben tatsächlich auch schon mal so ein bisschen beides probiert, rumgespielt, ne, um zu gucken halt, was geht noch nicht. Ne? Und da stößt man häufig auch noch mal so an Grenzen von den, ich sag mal, generativen KI-Lösungen, wo man sagt, okay, das sind auch dann neue Releases, ne? Da kann auch noch nicht alles funktionieren. Da muss man wirklich auch mal ein bisschen ausprobieren, wo man hinkommt, ja. Und dann ist man, ja, okay, wenn man dann mit Leuten spricht, na gut, im Power Automate haben wir das dann auch schnell umgesetzt, ja. Ich glaube, das ist immer noch so eine Diskussion, die man jetzt aktuell, glaube ich, gerade führt, ne. Aber es wird viele, ich sag mal so, also es wird positiv, ne, es wird schon generative KI eingesetzt, bei Text, Dokumenten, ne, Kommunikation, und die Automatisierung folgt jetzt, ne. Und das ist ja das, was dann Richtung Hyper-Automation, Skalierung am Ende geht. Und da ist jetzt so, glaube ich, 2025 für mich so Gefühl, das werden viele machen. Manche Unternehmen werden dann vielleicht noch mit klassischen Automatisierungstools verbinden. Manche werden dann schon auch vielleicht versuchen, den nächsten Schritt zu gehen. Das hängt wieder vom Reifegrad ab am Ende. Aber im Prinzip, ne, sozusagen Rechnungseingangsverarbeitung gibt es ja auch schon länger. Die ganzen Themen ist ja jetzt ja auch nichts Neues. Aber wird, glaube ich, nochmal auf ein anderes Level gehoben und muss auch diskutiert werden, was da so geht. Und by the way, das war auch mal sowas, was am Anfang jetzt vor 2 Jahren, ne, als dieser Trend aufkam, war das immer so, kann uns die generative KI da noch eigentlich überhaupt helfen? Wurde immer so ein bisschen in Frage gestellt, weil auch viele Automatisierungslösungen da schon existieren und auch am Markt waren und auch schon etabliert waren und so. Und ich glaube, diese Frage wird heute gar nicht mehr gestellt, ne? Also sozusagen, das ist auch wieder so die Entwicklung, die man sieht nach 2 Jahren. Also an Hyper-Automation glaubt jetzt jeder, ne? Und die Frage ist halt im Endeffekt, in welchen technologischen Sprüngen schaffe ich das jetzt am Ende?
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass dieses Jahr die Hyper-Automation-Anwendungsfälle von KI die sein werden, die bei den Unternehmen am weitesten oben auf der Agenda stehen. Das heißt, diese generellen Produktivitäts-Use-Cases, Wissensmanagement und so weiter, alles total sinnvoll aus meiner Sicht, aber der Business-Case und kurzfristig gesehen der Return on Invest ist eben immer schwierig zu realisieren. Ne? Und immer eine gewisse Ungewissheit, was kann ich dann wirklich umsetzen? Also wie viel sehe ich am Ende wirklich in der P&L als Effekt? Ne? Ja. Und bei Hyper-Automation, insbesondere bei den Prozessen, die hochstandardisiert sind, die ich so oft durchlaufe, wo ich sage, wenn ich den automatisiere, habe ich einen extremen Hebel in der Effizienz. Wir sehen es bei einigen Themen, wo wir ganz klar sagen, ROI innerhalb von einem Jahr, überhaupt kein Ding. Absolut realistisch. Investment überschaubar. Das werden, glaube ich, die Cases sein, die dieses Jahr auch wirklich umgesetzt werden in der Fläche, weil es ist einfach so, gerade in der deutschen Industrie, der Kostendruck ist enorm und ich glaube, Innovationsbudgets sind jetzt eher knapp. Das heißt, die Entscheider werden tatsächlich auf Anwendungsfälle schauen mit einem relativ klaren und auch kurzfristigen Business Case und das sind eben die Hyper-Automation-Themen aus meiner Sicht. Ne?
Ja, absolut. Das finde ich trotzdem eine spannende Beobachtung, auch grundsätzlich zu dem Thema, weil du auch gerade Innovation und Entscheidung angesprochen hast. Es gab ja so Jahre, würde ich sagen, auch in Deutschland, vielleicht in Europa, kann man vielleicht auch nicht für alle Länder gleichsetzen, wo dann die Digitalisierung, ich mache das jetzt bewusst mal so breit, dann plötzlich gesagt, jetzt sind wir in der Rezession, jetzt hören wir auf und refokussieren komplett. Ne? Ja. Und ich glaube, das passiert jetzt momentan nicht. Zumindest ist nicht so mein Eindruck von dem Markt, dass man jetzt sagt, okay, ich stoppe jetzt Innovation, ich stoppe jetzt KI. Ich überspitze jetzt so ein bisschen gerade. Ne? Aber es wird aber, ich glaube, diese selektive, also alle wissen, wir müssen da ein Stück weitermachen und es bringt uns auch was am Ende. Und es wird aber natürlich sehr bewusst, je nach, ne, wie es auch den Unternehmen geht. Und da haben wir natürlich gerade aktuell auch einige Branchen, die unter großem Druck stehen, wo dann auch sehr selektiv die Entscheidungen und bewusst getroffen werden. Aber es wird nicht einen kompletten Stopp geben, glaube ich. Und das differenziert, glaube ich, auch wieder mal, wenn man so ein bisschen einordnet, KI-Hypes, ne, über die letzten Jahre, das differenziert jetzt diesen Hype schon wieder von anderen auch ganz deutlich aus meiner Sicht.
Absolut.
Gut, Andreas, hast du noch eine Prediction spontan oder lassen wir es bei unseren Top 5?
Na, ich glaube, wir belassen es bei unseren Top 5. Ehrlicherweise haben wir uns jetzt ganz schön auf KI fokussiert, aber ich glaube auch nach wie vor, so wie es letztes Jahr auch schon war, 2025 wird wieder oder immer noch ein KI-Jahr. Wobei dann im Windschatten von KI sicherlich die ganzen Daten und Analytics fundamentalen Themen, ich nenne es ja immer, wir haben es schon oft besprochen, ich nenne es ja immer die Hausaufgaben für die Unternehmen, die einfach zu machen sind, die werden immer noch relevant sein. Ich glaube, die sind aber sowieso auf der Agenda und werden weitergemacht. Aber die KI-Themen sind sicherlich die, wo jetzt einfach alle draufschauen und wo wirklich viel Neues passiert. Nichtsdestotrotz, ich will trotzdem nochmal sagen, das Datenmanagement muss einfach funktionieren, sonst bringt mir die KI auch nichts. Ja, aber ich glaube, es ist jetzt kein Trendthema in dem Sinne, sondern es war immer da und es wird auch immer da bleiben. Ja,
ja. Absolut, aber du hast sowas von recht. Bei aller Begeisterung für KI, die wir oder die auch Unternehmen haben, ist das, glaube ich, eine große Baustelle, die überall noch mindestens zu bespielen gilt oder anzufangen gilt. Es kommt darauf an, wo man sich da befindet. Aber ich glaube, dass das Zusammenspiel ist da auch erkannt. Und ich finde, es macht auch immer Spaß zu sehen, ne, dass sich das so in beide Richtungen auch bewegt und vielen auch bewusst ist, wenn sie skalieren wollen, dass die Voraussetzungen einfach da sein müssen und das eben dann in einer guten Kombination zu machen, ist, glaube ich, das, was viele Unternehmen auch verfolgen werden weiterhin. Ja, ja, alles wirklich super interessante, spannende Themen, auf die wir uns in den nächsten Monaten genau in dem Podcast wieder freuen. Andreas, ich freue mich auf den Podcast mit dir in 2025. Wir werden es genauso beibehalten, dass wir wie gewohnt Gäste aus anderen Unternehmen hier interviewen werden, sie zu Wort kommen lassen, gemeinsam mit ihnen diskutieren. Andreas oder ich werden auf jeden Fall immer dabei sein. Wir wollen das Format etwas öffnen, indem wir auch nochmal anderen PwC-Kollegen hier integrieren wollen. Aber das Setting wird sich für euch nicht weiter ändern und wir freuen uns, wenn ihr weiter uns treu bleibt und als Zuhörerin und Zuhörer erhalten bleibt. Bis bald.
Das war Debug the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frauke Schleer von Gellecom und Andreas Odenkirchen.